Duo versucht und unter anderem dieses Lied aufgenommen, Without a Leg to Stand On, hier in der Version von Andrew Bird und Madison Cunningham. Jetzt ist es 8.30 Uhr.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Dieser Erfolg ist spät gekommen. Natascha Wodin ist schon über 70 gewesen, als sie vor knapp 10 Jahren, 2017, den Preis der Leipziger Buchmesse erhalten hat. Für Sie kam aus Mariupol. Ab heute hören Sie bei uns Auszüge aus Ihrem jetzt zuletzt erschienenen Buch Die späten Tage. Wir haben ja eben gerade schon drüber gesprochen. 80 Jahre ist Natascha Wodin inzwischen alt. Sie erzählt von einer großen Liebe im Alter und davon, was es bedeutet, alt zu werden. Und das macht sie schonungslos. Also sie schildert den körperlichen Verfall. Das Alter, sagt Wodin, sei eine unheilbare Krankheit, die jeden Moment mit dem Tod enden könne. Dadurch kommt der Liebe, vor allem der späten Liebe, eine große Bedeutung zu. Wie schon in anderen Büchern erzählt also Natascha Wodin aus ihrem Leben in einem sachlichen und gleichzeitig dann auch wieder ganz poetischen, nachdenklichen Ton. Vorangestellt hat sie den Geschichten, Erinnerungen und Skizzen aus ihrem Alltag am Schalsee in Mecklenburg ein Zitat des italienischen Lyrikers Salvatore Quasimodo. Ein jeder steht allein auf dem Herzen der Erde, getroffen von einem Sonnenstrahl und schon ist es Abend. Martina Gedeck liest die erste von 10 Folgen aus Die späten Tage von Natascha Wodin.
Mehrmals in der Nacht kommt Friedrich zu mir ins Zimmer und setzt sich in den Sessel neben meinem Schreibtisch. Als ich ihn kennenlernte, war er auch schon ein alter Mann. Aber er beherrschte noch den Kopfstand und ging im Winter täglich zum Eisbaden in den See. Daran ist heute nicht mehr zu denken. Neben seinen vielen anderen Alterserscheinungen besitzt er nur noch einen Bruchteil seiner Herzleistung und kann jeden Augenblick sterben. Auch die Hightech-Medizin, die so viele Wunder vollbringt, kann ihm nicht mehr helfen. Sein Herz ist irreparabel beschädigt. Er ist sehr schwach und immer müde, kann aber nie viel länger als eine Stunde am Stück schlafen. Ihn wecken Schmerzen, Harndrang, seine unruhigen Beine, die sich nachts selbstständig machen, unentwegt wandern und ausschlagen. Jedes Mal, wenn er wach wird und zur Toilette gehen oder eine weitere Tablette einnehmen muss, klopft er bei mir an, öffnet die Tür und sagt: »Ah, im Kreml brennt noch Licht.« Ich habe eine signifikante Gemeinsamkeit mit Josef Vissarionowitsch Stalin. Ich arbeite immer nachts. Wenn man in Russland »Im Kreml brennt noch Licht« sagte, dann meinten die einen damit Väterchen Stalin, der, getrieben von der Sorge um sein Volk, auch nachts nicht ruhen konnte, sondern am Schreibtisch saß und arbeitete. Für die anderen war es ein Zeichen dafür, dass der blutrünstige Tyrann hinter den erleuchteten Fenstern wieder Todesurteile unterschrieb. Wenn Friedrich »Im Kreml brennt noch Licht« sagt, dann meint er etwas unbestimmt Liebevolles. Er spielt auf meine Herkunft an und darauf, dass ich für ihn etwas Gefährliches an mir habe, dass er mich tief in seinem Herzen fürchtet, wie jede Frau. Es gab Zeiten, da nannte er mich seine Königin, seine Heilige, seine Jeanne d'Arc. Jetzt liegt er nachts mit seinem Tod im Bett. Er spürt ihn als Kälte im Bauch, in seiner Mitte, die nicht mehr warm wird. Er spürt ihn in seiner unendlichen schlaflosen Müdigkeit. Mit dem zerzausten Rest seiner silbernen Haare sitzt er im Sessel neben mir und lächelt verloren oder starrt ins Leere. Ein immer noch schöner alter Mann, sehr schmal und zart, mit etwas vogelhaften, wie mit einem feinen Bleistift gezeichneten Zügen. Als ich ihn vor 6 Jahren kennenlernte, hatte ich die Idee, eine geheime Beziehung mit ihm zu führen, jenseits unserer 2 antipodischen Welten. Ich stellte mir vor, dass niemand von unserer Verbindung wissen würde, dass wir uns immer nur allein treffen würden, dass wir eine einsame Insel hätten, auf der Rest der Welt keine Rolle spielte. Aber natürlich hatte diese romantische Idee keinen Bestand. Wir wussten, dass uns die gemeinsame Basis fehlte. aber wir konnten der Versuchung nicht widerstehen, uns noch einmal zu zweit in der Welt einzurichten, uns gegen Einsamkeit und Tod zu verbünden und schließlich so etwas wie Philemon und Baucis zu werden. So nahm das Verhängnis seinen Lauf. Im Grunde hat sich an diesem Verhängnis bis heute nichts geändert. Wir sind nur 6 Jahre älter und beide sehr viel schwächer geworden in dieser Zeit. Wir haben keine Kraft mehr für unsere leidenschaftlichen Zerwürfnisse, für unsere ständigen Gefühlswechselbäder. Wir haben aufgegeben. Ich schaue ihn an, wie er neben mir im Sessel sitzt. Der Kopf ist ihm auf die Brust gesunken. Er schläft. Wer ist er? Ich weiß es bis heute nicht. Es gibt Momente, in denen er mir immer noch so fremd ist, dass mir vor ihm graut, dass ich ihn fürchte, obwohl er inzwischen ein Greis ist, ein Fliegengewicht, so durchsichtig und fragil, dass der nächste Lufthauch ihn wegwehen könnte wie eine Feder. Heute Morgen entdeckte ich in einer Ecke meines Kopfkissens ein kleines, geheimnisvolles Gemälde. Es glich einer geöffneten Rosenblüte, zart und poetisch auf den alten weißen Damastbezug aufgetragen. Ich fragte mich, ob es sich um eine filigrane Stickerei handelte, die ich bisher nicht bemerkt hatte. War die kleine Rose kunstfertig in den Stoff hineingewebt? Es dauerte eine Weile, bis ich begriff. Gestern war ich beim Zahnarzt und hatte nach der Parodontose-Behandlung meiner letzten 5 eigenen Zähne nachts aus dem Mund geblutet. Ich sitze auf der Bettkante. Ich sitze und sitze. Es ist immer dasselbe. Ob ich auf meinem ergonomischen Schreibtischstuhl sitze, auf einem Esstischstuhl, auf dem Sofa, ich sitze und sitze. Von außen könnte man meinen, ich sei in Gedanken versunken, und das bin ich auch. Aber es sind nicht die Gedanken, die mich in meiner sitzenden Position festhalten. Es ist die Angst vor dem Aufstehen. Ich drücke mich vor der Kraftanstrengung, vor dem Schmerz. Früher, denke ich, vor 10 Jahren, als ich 69 war, habe ich mich oft auch schon sehr alt gefühlt, obwohl ich noch völlig problemlos von einem Stuhl aufstehen und kilometerweit zu Fuß gehen konnte. Damals war es mir unvorstellbar, was es heißt, so alt zu sein, wie ich es heute bin. Und es ist zu befürchten, dass ich in weiteren 10 Jahren, sofern ich dann noch leben sollte, genauso über mein jetziges Alter denken werde. Ich werde denken, wie gut es mir doch damals gegangen ist. Ich konnte zwar nur noch schwer aufstehen und nur noch wenig gehen, aber ich konnte es noch. Ich konnte noch vieles, auch wenn es aus meiner jetzigen Perspektive lächerlich wenig ist. Jedes Mal, wenn ich es endlich doch geschafft habe, mich aufzurichten, bin ich sicher, dass es das letzte Mal war, dass es mir das nächste Mal nicht mehr gelingen wird. Irgendwann werde ich mich hinsetzen und nicht wissen, dass es das letzte Mal gewesen ist. Das ist meine Perspektive. Die Bewegung durch die Zeit führt unaufhaltsam zum Ende meiner Bewegung durch den Raum. Endlich schaffe ich es, nach dem Heizkörperventil mir gegenüber zu greifen und mich daran hochzuziehen. Meine Beine antworten mit einem scharfen, grellen Schmerz. Sie werden so schwer, als wäre nach Erreichen der Vertikale meine gesamte Körperflüssigkeit schlagartig nach unten gesackt. Ich muss mich an der Fensterbank festhalten und eine Weile warten, bis der Schwindel vorbei ist, bis ich die Verbindung zu meinen Füßen gefunden habe. Und während ich die ersten kleinen Schritte mache, beginnt schon das Herzklopfen. Wie immer, wenn ich nach meiner Tagnacht mein Schlafzimmer verlasse und zu Friedrich hinübergehe. Immer die panische Angst, dass er nicht mehr lebt, dass er gestorben ist, während ich geschlafen habe. Von Mal zu Mal vergesse ich, dass Friedrich am Tag ein anderer Mensch ist als in den Nächten, in denen sein Körper so weiß und so flach wie ein Blatt Papier auf dem Bett liegt, so substanzlos, als sollte mir zu meiner Vorbereitung schon jetzt das Bild seines Leichnams gezeigt werden. Immer schlafe ich mit diesem Bild von ihm ein. Aber am nächsten Tag erlebe ich stets dieselbe Überraschung. Er begrüßt mich freudig, wenn ich ins Zimmer komme. Er ist schon vor Stunden aufgestanden, war bereits mit dem Fahrrad unterwegs und hat eingekauft. Vollkornbrot, Äpfel, Tomaten, seinen geliebten russischen Quark, der aus Polen in den Supermarkt der mecklenburgischen Kleinstadt geliefert wird, in der wir unsere erste und wahrscheinlich letzte gemeinsame Wohnung haben. Oft bringt er frische Blumen mit und stellt sie mir auf den Schreibtisch. Ich glaube, dass niemand weiß, wie man alt wird. Niemand hat uns das gesagt. Niemand hat uns darauf vorbereitet. Alle werden vom Alter überrumpelt und sind ratlos. Auf einem fremden, unergründlichen Gelände, von dem man nicht weiß, ob es Wirklichkeit ist oder ein Traum. Man weiß nur, dass man aus diesem Albtraum nie mehr erwachen wird. Friedrich und ich werden nie wissen, wie es gewesen wäre, wenn wir uns in jungen Jahren begegnet wären. Ich glaube nicht, dass wir ein Paar geworden wären. Es war das Alter, das uns aneinander gebunden hat. Und trotzdem gab es das Verliebtsein, das Brennen, das Wunder. Noch einmal das Unsterblichsein. Ich kannte bisher kein Paar, dem das in so hohem Alter widerfahren war. Wir wussten beide nicht, wie uns geschah. Wir waren die einzigen auf der Welt, die das erlebten. Wir fühlten uns wie Auserwählte. Wir waren einmalig, erstmalig und gleichzeitig waren wir etwas Unanständiges, ein Skandal, ein Greis und eine Greisin, die miteinander schliefen. Am Anfang, als Friedrich mich oft in Berlin besuchte, wo ich damals noch wohnte, saßen wir einmal in der Grünanlage neben meiner Wohnung auf einer Parkbank und sahen dem Treiben der Kinder auf dem Spielplatz zu, den Kunststücken der Jugendlichen mit ihren Skateboards und Fußbällen. Wir ließen die Erwachsenen Revue passieren, die ihre Hunde hier ausführten oder auf einem ihrer Alltagswege die Abkürzung durch die Grünanlage nahmen. Friedrich, der seit Jahrzehnten in einem Villenviertel der Thomas-Mannschen Hansestadt Lübeck wohnte und in dieser Zeit den Rest der Welt offenbar kaum wahrgenommen hatte, staunte über die Vielfalt der Menschen in meinem kunterbunten, familiären Berliner Kiez. Er staunte über Frisuren, über Kleider, über Verhaltensweisen, die in meinen Augen völlig alltäglich waren. Er staunte eigentlich über jeden Menschen, dem er begegnete. Jeder, so schien es, war für ihn der Erste, den er sah. Auf einer Bank, etwa 3 Meter von uns entfernt, saßen 2 junge Männer, wahrscheinlich arabischer Herkunft. Sie warfen uns immer wieder Blicke zu, lächelten. Schließlich sprach einer der beiden uns in fließendem Deutsch an. »Entschuldigen Sie, wir wollen Sie nicht stören, aber Sie sind so ein schönes Pärchen, das müssen wir Ihnen sagen.« Es passierte uns nicht zum ersten Mal, dass wildfremde Leute uns auf der Straße ansprachen und genau dieses Kompliment machten. Ich vermute, dass es an Friedrichs Ausstrahlung lag. Die Kehrseite seiner Unnahbarkeit und Gefühlsangst ist eine Extravertiertheit, die an Exhibitionismus grenzt. Er ging mit einem so unverstellten kindlichen Strahl neben mir, dass es, zumindest innerhalb der Grenzen meines jungen, kommunikationsfreudigen Kiezes, fast unvermeidbar war, angesprochen zu werden. Die Leute lächelten uns zu. Unser Anblick schien sie zu entzücken. Ihre Augen schienen uns zu bestätigen, dass wir tatsächlich einmalig und erstmalig waren. Vielleicht waren wir so etwas wie die leibhaftige Widerlegung der Alterstristesse und des Todes. Immer wieder ließ man uns wissen, was für ein schönes Paar wir seien. In einer Kneipe bat uns ein aufdringlicher Fremder sogar einmal darum, uns für irgendeine Zeitschrift fotografieren zu dürfen. Wahrscheinlich unter der Überschrift, wie schön das Alter sei. Die 2 jungen Männer auf der Bank, die irgendein Abspielgerät bei sich hatten, boten uns an, eine gewünschte Musik für uns zu spielen. »Only You« von The Platters, platzte es aus mir heraus, weil wir den amerikanischen Millionenseller aus den 50er Jahren zu Hause ständig auf YouTube hörten und uns eng umschlungen zur Musik wiegten. Prompt erklang der Song in ohrenbetäubender Lautstärke über den ganzen Platz. Am liebsten wäre ich davongelaufen. Es war wie in jenen Träumen, in denen man auf der Straße geht und plötzlich feststellt, dass man nackt ist, ohne sich irgendwo verstecken zu können. Alle schienen zu wissen, dass mit dem Song wir gemeint waren, die einzigen 2 Oldies inmitten dieser jungen, multikulturellen Kiezwelt. Alle begannen zu lächeln und zu lachen. Vorübergehende verfielen in einen tänzelnden Schritt, andere begannen, sich rhythmisch in den Hüften zu wiegen. Es fehlte nicht viel und alle hätten mit allen zu tanzen begonnen und uns mit hineingezogen ins Getümmel. Gleich nach dem Ende des Songs ließen die jungen Männer ihn noch einmal ablaufen. Sie wollten uns Süßigkeiten und etwas zu trinken aus dem Kiosk holen. Ihre Begeisterung für uns als Paar schien sich mit orientalischer Gastfreundschaft und mit muslimischem Respekt vor dem Alter zu paaren. Als wir uns etwas bedrängt von so viel Aufmerksamkeit zum Gehen anschickten, riefen sie uns nach: Der heutige Tag soll der schlechteste in ihrem Leben gewesen sein. Sie werden noch lange glücklich leben und an einem Tag zusammensterben. Letzte Nacht, ich saß am Schreibtisch, hörte ich plötzlich Friedrich in seinem Schlafzimmer schreien. Es waren genau die Schreie, die ich immer fürchte, die ich in meiner Vorstellung mit seinem Tod verbinde, mit einem letzten, vernichtenden Schmerz in seinem erschöpften Körper. Panisch stürzte ich zu ihm hinüber, aber er hatte nur geträumt. Eine große, sehr starke Frau, gegen die er sich nicht wehren konnte, hatte ihn angegriffen und zu vergewaltigen versucht. Ich gehe davon aus, dass Friedrich mich überleben wird. Trotzdem übe ich mich darin, immer auf alles gefasst zu sein. Ich übe mich in größtmöglicher Härte gegen mich selbst, um dann, wenn Friedrich vor mir sterben sollte, nicht verrückt zu werden. Ich verbiete mir das Weinen, weil ich weiß, dass ich, wenn ich einmal damit anfinge, nie wieder aufhören könnte, dass ich mich in ein Tränenfass ohne Boden verwandeln würde. Vor einiger Zeit hat Friedrich die alte Hohner Mundharmonika meiner Kindheit entdeckt. Wenn er im Bett liegt und wegen der Schmerzen nicht schlafen kann, spielt er jetzt darauf, ganz leise. Und ich muss weggehen, die Tür schließen, weil es mir das Herz zerreißt vor Traurigkeit. Wir sind wieder einmal in Friedrichs Haus in Lübeck. Mit dem Dornröschenzimmer im Souterrain, das mein Reich ist. Das Fenster ist zugewachsen von Rosen, die immer noch blühen. Der ganze Garten inzwischen stark verwildert, zugeschüttet mit Laub, die Auffahrt vermoost. Das Dach hat undichte Stellen. Wenn es regnet, müssen wir Eimer unterstellen, was uns beide an unsere Kindheit in der Nachkriegszeit erinnert. Die Luft im Haus ist dumpf. Es wundert mich, dass man hier überhaupt noch atmen kann. Seit es dieses Haus gibt, wurde noch nie ein Fenster geöffnet, weil es hier keine Fenster gibt, sondern nur Sichtscheiben aus schusssicherem Panzerglas mit schmalen Lüftungsklappen. Die kleinen Hebel, mit denen man diese Klappen bedient, scheinen defekt zu sein, denn noch nie hat mich in diesem Haus ein Hauch frischer Luft erreicht. Alle Türen, die nach draußen führen, sind alarmgesichert. An der schweren Haupttür setzt das aggressive Bellen eines elektrischen Hundes ein, wenn sich jemand von draußen dieser Tür nähert. Ein Haus wie ein Tresor. Immer wenn ich mich durch die luxuriösen Räume mit den vielen Teppichen, Lüstern und Louis XV-Möbeln bewege, fürchte ich mich vor den zahlreichen, unsichtbaren elektronischen Schranken, deren Berührung sofort Alarm auslöst, einen infernalischen Sirenenton, der wahrscheinlich kilometerweit zu hören ist und sofort einen bewaffneten Polizeieinsatz herbeiführt. Nachts, während Friedrich schläft, in dem Schlafzimmer, in dem er über 30 Jahre mit seiner Frau, der Herrin dieses Palastes, geschlafen hat, sitze ich vor einer der Überwachungskameras und beobachte ein Eichhörnchen oder eine Maus, die draußen herumtippelt und ständig den Bewegungsmelder ein- und ausschaltet. Fast körperlich spüre ich den Geist der Toten, die hier einst residiert hat. Eine reiche Erbin, die ihre Kinder aus erster Ehe mit einem namhaften Playboy gehasst und in ihrem Leben, wie ich aus Friedrichs Erzählungen schließe, nie etwas anderes getan hat, als Geld zu haben und auszugeben. Eine Frau, deren Haus niemand betreten durfte, der Jeans trug, weil diese vulgäre Allerweltsmode ihr Auge beleidigte. Ein Haus, das vollgestopft ist mit antiken Möbeln und Dekorationsgegenständen. Die Dekoration ist hier das Wichtigste. Zahllose Figuren aus Meißner Porzellan, antike Gläser, Vasen, Schalen, alte Bilder in prächtigen Goldrahmen, Supraporten, Schrankkronen, Gobelins, barocke Putten, Seidenblumen, venezianische Masken, Damastportieren, mindestens ein Dutzend antiker Heiligenfiguren, die einmal ihren Platz in einer Kirche gehabt haben müssen und jetzt hier als Deko zwischen Möbelstücken herumstehen, manche lebensgroß. Ich weiß nicht, wie es möglich ist, dass Friedrich sich einst in dieses Haus verlaufen hat. Und ich weiß auch nicht, wie es möglich ist, dass ich mich hierher verlaufen habe. Weil ich nicht wusste, wohin ich sonst gehen sollte? Weil Friedrich meine einzige Möglichkeit war? Im Grunde ist es nichts Neues für mich, was ich jetzt erlebe. Es war immer schon so bei mir. Ich war immer in der Fremde. Ich konnte nie bleiben und nie gehen, so sehr ich es auch wollte. Immer wieder habe ich mich von Friedrich getrennt, habe ihn weggeschickt oder bin vor ihm geflohen. Aber spätestens nach 2 Tagen ergriff mich eine so bodenlose Traurigkeit, ein so zerreißender Schmerz, dass ich es nicht mehr aushielt und zu ihm zurückkehrte. Mein Souterrainzimmer, das einstige Bügelzimmer, das Friedrich mir so liebevoll nach meinem schlichten Geschmack eingerichtet hat und an dessen Panzerglasscheibe sich draußen die Rosen anlehnen, ist bewohnt von rätselhaften Raupen- oder wurmartigen Tieren. Sie kommen zweifellos von draußen, aus dem feuchten Erdreich unter dem Haus. Aber wie durchdringen sie das versiegelte Parkett? Sie liegen als leblose schwarze Kringel herum, die, wenn ich sie mit der Fußspitze anstoße, über den glatten Boden gleiten, als wären sie aus Plastik. Ihre Vorform müssen die kleinen filzigen Flocken sein, die ebenfalls überall herumliegen und lautlos zu atmen scheinen. Hin und wieder sehe ich, wie ein etwa 3 Zentimeter langes Kriechtier sich in Bewegung befindet, offenbar einer der Kringel, der sich ausgerollt hat und einem unbekannten Ziel zustrebt. So oft ich den Boden auch sauge, in kurzer Zeit ist er wieder mit den unheimlichen Lebewesen aus dem Nirgendwo besiedelt. Die österreichische Schriftstellerin Ilse Helbig, die erst mit 80 Jahren zu schreiben begann, lässt mich zum ersten Mal in das Innere eines sehr alten Menschen hineinsehen, in ein mir noch unbekanntes Land, in die Anderswelt einer Hochbetagten, in der Bilder der Vergangenheit, Träume und Gedanken ineinander verfließen, sich nicht mehr voneinander unterscheiden lassen. Es sei gefährlich, sich zu lange in dieser Anderswelt aufzuhalten, schreibt Ilse Helbig. Es bestehe die Gefahr, dass man nicht mehr zurückfindet. Erstaunlich ist die kraftvolle Sprache, die auch ein Mensch in so hohem Alter noch besitzen und zu jenem unverwechselbaren Destillat verdichten kann, das man Poesie nennt. Mit 100 Jahren gibt sie, inzwischen erblindet, ihr letztes Interview, in dem sie immer noch hellwach und vollkommen präzise formuliert. Unter anderem sagt sie: Mein Tod geht mich eigentlich nichts an. Kurz darauf stirbt sie. Mehr und mehr überfordert mich der Alltag, das Lebensmanagement, all die scheinbar nebensächlichen Dinge, die aber getan werden müssen, wenn man am Leben bleiben will. Sobald ich mehr zu bewältigen habe als das Übliche, sobald etwas über die tägliche Routine hinausgeht, gerate ich in Stress. Ich werde hilflos und konfus. Früher war Friedrich ein energischer, unermüdlicher Helfer. Eigentlich hat er fast alles gemacht, mir immer ganz selbstverständlich alles abgenommen, was er konnte. Er hat gekocht, die Wäsche gewaschen, die Wohnung geputzt, Dinge wiedergefunden, die ich aussichtslos verlegt hatte, so dass ich in einem beinahe paradiesischen Zustand der Sorglosigkeit lebte und ihn meine Mutter nannte. Die Fürsorge, mit der er so lange seine schwer kranke Frau gepflegt hatte, war nun mehrere Jahre nach ihrem Tod auf mich übergegangen. Ich war die Nutznießerin der Leerstelle, die in seinem Leben entstanden war. Ich durfte niemals ein noch so leichtes Gepäckstück tragen, einen Regenschirm oder das Sitzkissen, das ich als Sitzinvalidin überall hin mitnehmen muss. Alles trug er, und immer hielt er mir die Autotür auf. Ich nannte ihn scherzhaft meinen Butler. Jetzt habe ich schon lange keinen Butler mehr. Von Anfang an hat mich der Gedanke verfolgt, dass ich mit einem so alten Mann wie Friedrich keine Lebensperspektive habe, dass ich mir mit ihm den Tod ins Haus hole. Aber nach und nach stellte ich fest, dass Friedrich ein ungewöhnlich jugendlicher, kraftvoller und agiler alter Mann war, jünger und fitter als ich, obwohl er 7 Jahre älter war. Er musste eine deutlich bessere Konstitution besitzen als viele andere seines Alters. Ihm fehlte mit 82 Jahren noch kein einziger Zahn. Er stieg noch auf das Dach seines Hauses, um eine undichte Stelle zu reparieren. Er beschnitt Hecken und fuhr mit einer Rasanz Auto, die mir abenteuerlich erschien. Vielleicht, so hatte ich gedacht, bestand das Geheimnis seiner scheinbar unverwüstlichen Gesundheit im Eisbaden, das er schon sein ganzes Leben betrieb. Schon in Weimar, wo er geboren und aufgewachsen war, tauchte er auch im Winter regelmäßig in die Ilm, solange sie nicht zugefroren war. In unseren ersten gemeinsamen Jahren, als er noch Dauergast in meiner kleinen Zweitwohnung am See war, verging kein einziger Tag, an dem er nicht hinunter zum Steg ging, um zu schwimmen, Sommer wie Winter. Das erinnerte mich an Ernst Jünger, dem man nachsagt, er sei auch deshalb 103 Jahre alt geworden, weil er jeden Morgen in seiner Regentonne im Garten gebadet hat. Nach und nach beruhigte ich mich und begann mich an den Gedanken zu gewöhnen, dass Friedrich noch lange leben würde. Wahrscheinlich viel länger als ich selbst, die von Anfang an biologisch ältere und schwächere von uns beiden. Eines Tages fuhren wir zurück von einer Lesung, zu der Friedrich mich begleitet hatte. Es war eine weite Reise mit dem Zug. Auf halber Strecke mussten wir umsteigen. Da unser Zug sich verspätet hatte, blieben uns nur wenige Minuten Zeit, um den Anschlusszug zu erreichen. Friedrich lief auf der Treppe voraus, die zum anderen Bahnsteig führte. Ich blieb keuchend zurück. Und als er schon fast oben war, sah ich, wie ihm plötzlich der Koffer aus der Hand fiel. Er versuchte nicht, ihn wieder aufzuheben. Er nahm die letzte Stufe und verschwand aus meinem Blickfeld. Sein Koffer kam mir auf den Stufen entgegengehüpft, und ich wusste, dass etwas Schreckliches passiert war. Wir kamen noch bis nach Hause, aber am nächsten Tag musste ich den Notarzt rufen, weil Friedrich plötzlich wieder Atemnot bekam, wie schon am Vortag auf dem Bahnhof, als ich ihn kreidebleich und um Luft ringend auf dem Bahnsteig erblickt hatte. Nur dass er jetzt nicht mit einem Koffer in der Hand eine Treppe hinaufgerannt war, sondern ruhig im Sessel saß. Es stellte sich heraus, dass er nur noch eine Herzleistung von 30% besaß. Das Internet, das ich nach der Lebenserwartung bei dieser Diagnose fragte, gab mir ausweichende Antworten, die auf ein Wunder hinzudeuten schienen, dass Friedrich überhaupt noch am Leben war. Die Ärzte hatten versucht, seinen völlig entgleisten Herzrhythmus durch einen Elektroschock zu stabilisieren, was offenbar einigermaßen gelungen war. Aber seine einstige Kraft hatte ihn verlassen. Er nahm rapide ab und wurde immer schwächer. Aus meiner Mutter war er mein Kind geworden. Ein Kind, dessen Herz jeden Augenblick zu schlagen aufhören kann. Es stimmt nicht, dass das Leben im Alter ruhiger, gemächlicher, beschaulicher wird. Das Gegenteil ist der Fall. Das Leben wird immer schwerer, anstrengender, unüberschaubarer und komplizierter. Früher war es eine Kleinigkeit für mich, ein Apfelbrot zu backen. Das habe ich nebenbei gemacht. Heute ist es fast eine Heldentat für mich, wenn ich es schaffe, die Äpfel zu reiben, die richtige Menge Zucker, Mehl, Nüsse, Rosinen, Backpulver rum abzumessen, mich nach allen Backzutaten zu bücken, den Backofen vorzuheizen, den zähen Teig zu verrühren und in die Backform zu kippen. Die Fingerschmerzen, es zieht im Rücken, in den Beinen, die Augen tränen. Ängstlich balanciere ich die schwere Backform mit meinen steifen, ungeschickten Händen ins Backrohr. Noch ängstlicher hole ich das heiße, dampfende Gebäck wieder heraus. Ich könnte es fallen lassen, auf meine Füße, was in meinem Alter wahrscheinlich der Anfang vom Ende wäre. Die gegenständliche Welt ist nicht für alte Menschen gemacht. Der Alltag in dieser Welt wird zu einer ständigen Überforderung, zum Dauerstress, zu einer Leistung, die man nicht mehr erbringen kann. Und damit verbunden ist die Scham darüber, dass man es nicht mehr kann. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich alte Menschen in meinen jungen Jahren wahrgenommen habe. Ich fühlte etwas zwischen Grauen, Mitleid, Verständnislosigkeit und Aversion bei ihrem Anblick. Und ich hielt es für ausgeschlossen, dass ich irgendwann genauso werden würde wie sie. Jetzt fühlen und denken junge Menschen genau dasselbe von mir, wenn sie mich sehen.
Martina Gedeck mit dem ersten Ausschnitt aus Natascha Wodins Buch Die späten Tage. Ab heute 7 Tage zum Nachhören in unserer NDR Kultur App.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Beate Rüsopp. In Hamburg kommen heute Staats- und Regierungschefs sowie die Energieminister mehrerer Nordseeländer zusammen. Zu dem Treffen eingeladen hat Bundeskanzler Merz. Im Mittelpunkt steht eine bessere Zusammenarbeit der Anrainerstaaten bei der Energieversorgung. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Diana Batani.
Der Kanzler will, dass die Nordsee zum, so wörtlich, größten Reservoir für saubere Energie weltweit wird. Ziel des Gipfels ist es, nach Angaben aus Berlin, den grenzüberschreitenden Ausbau der Offshore-Windenergie weiter voranzutreiben, ebenso den Wasserstoffmarkt und eine leistungsfähige und vernetzte Offshore-Infrastruktur im gesamten Nordseeraum. Bereits am Abend gab es ein gemeinsames Essen der Energieminister. Die beiden vorherigen Nordseegipfel hatten in Belgien und in Dänemark stattgefunden. Verkehrsteilnehmer in Hamburg müssen sich während des Gipfels auf Einschränkungen einstellen. Rund um das Rathaus wird eine Sicherheitszone eingerichtet. Über dem Rathaus